Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
In den sicheren Tresoren des Polizeipräsidiums von Nottinghamshire steht eine Kiste mit Wertgegenständen. Darin befindet sich ein signiertes Foto des Filmstars Gary Cooper, ein an den Rändern verblasstes Bankformular, in dem Cooper seinen Börsenmakler ermächtigt, Aktien eines mexikanischen Stahlunternehmens zu verkaufen, sowie eine blau-cremefarbene Tischkarte von einer Dinnerparty aus den 1940ern mit einem Autogramm von Frank Sinatra. Diese vergilbten Papierschnipsel sehen ziemlich unscheinbar aus, doch die Menschen, die sie besaßen, waren bereit, dafür zu töten. Anfang des Jahres des Fundes der Beweisstücke wurden Susan und Christopher Edwards zu 25 Jahren Haft verurteilt, weil sie Susans betagte Mutter und ihren Vater ermordet hatten. Ein Verbrechen, das sie 15 Jahre lang verheimlichen konnten, während sie den Inhalt dieser Kisten anhäuften. Wie konnten eine unscheinbare Frau mittleren Alters und ihr Ehemann, der Buchhalter ist, ihre Eltern aus nächster Nähe erschießen, nur um ein paar obskure Erinnerungsstücke zu bekommen? Und vor allem, wie konnten die beiden damit so lange davonkommen? William und Patricia Weicherly wurden in ihrem Haus in Forest Town, Mansfield, irgendwann während des Maifeiertageswochenende 1998 getötet. Sobald die Banken am Dienstagmorgen öffneten, hatten Susan und Christopher ein gemeinsames Konto eröffnet, auf das sie die Ersparnisse, Renten, Erwerbsunfähigkeitsrenten und Winterheizungsgelder der Witchersleys überwiesen und nach und nach jeden Cent abheben wollten. Sie wickelten die Leichen ihrer Eltern in einen Bettbezug und vergruben sie einen Meter unter ihrem Rasen, nur wenige Schritte von ihrer eigenen Haustür entfernt. Niemand kam, um nach den Witcherlys zu suchen, und niemand bemerkte, dass sie tot waren. Susan und Christopher besuchten das Haus regelmäßig, mähten den Rasen, putzten die Fenster und reinigten die Dachrinnen. Sie schrieben Briefe an die Arztpraxis der Witcherlys und entschuldigten sie von Impfungen, wenn Mahnungen mit der Post kamen. Susan schickte Weihnachtskarten an Verwandte, in denen sie von den ausgedehnten Ferien ihrer Eltern berichtete. Es ist so, als würde er jetzt seine zweite Jugend erleben, denn wenn er jetzt spricht, dann spricht er von Reisen und vom Reisenden. Ich kann gar nicht mehr vorstellen, wo er sich niederlassen will. Es ist schön, sie mit so viel Elan zu sehen. Sie hatte die beiden 13 Jahre zuvor beerdigt. Susan und Christopher haben ihren toten Eltern mehr als 285.000 Pfund gestohlen. Einen Großteil davon gaben sie für handsignierte Sammlerstücke aus, die sie online bei britischen und amerikanischen Händlern kauften. Das Bankformular mit Coopers Unterschrift kostete 3.000 Pfund. Ein getippter Brief mit zwei Sätzen von ihm, in dem er sich mit einer Frau für Fanpost bedankte, kostete fast 2.000 Pfund. Die Pakete kamen immer wieder bei ihnen an, bis das Ministerium für Arbeit und Renten William 2012 einen Brief schickte, in dem es ihm zu seinem bevorstehenden 100. Geburtstag gratulierte und um ein persönliches Treffen bat, um seine Leistung zu prüfen und ein Telegramm der Königin zu arrangieren. Susan und Christopher spürten, dass ihre Zeit abgelaufen war und flüchteten ein Jahr lang nach Frankreich, bevor sie sich im Oktober letzten Jahres der Polizei stellten. Als sie am Eurostar Terminal in St. Pancras verhaftet wurden, hatten sie $1, Kleidung zum Wechseln und einen mit Erinnerungsstücken befüllten Koffer mit sich. Das Paar gab Totschlag zu, nicht aber Doppelmord. Sie sagten, die 63-jährige Patricia habe William, 85 Jahre alt, während eines nächtlichen Streits erschossen. Nach ihrer Version der Ereignisse hatte sich Patricia dann gegen Susan gewandt, indem sie behauptete, sie habe eine Affäre mit Christopher, sie verspottet und provoziert, dann die Waffe auf ihre Mutter gerichtet. Susan erzählte der Polizei, dass sie bis zu ihrem 11. Lebensjahr von ihrem Vater sexuell missbraucht worden war und dass ihre Mutter mitschuldig war. Das Paar sprach von einem Verbrechen aus Leidenschaft und behauptete, Susan habe alleine gehandelt. Sie erzählte es Christopher erst eine Woche nach der Tat, als sie von ihrem Haus in Dagenham nach Mansfield zurückkehrten, Fish and Chips aßen, den Eurovision Song Contest anschauten und um 2 Uhr morgens aufstanden, um die verwesenen Leichen zu vergraben. Sie hatten 15 Jahre Zeit, sich eine Geschichte auszudenken, die ihnen möglichst wenig Zeit im Gefängnis einbringen würde, sagte DCI Rob Griffin, der den Fall gegen das Paar leitete. Seine Aufgabe war es, dass es sich um einen kalkulierten Doppelmord handelte, zu beweisen. Die Polizei begab sich auf Hinweise. Sie haben keinen einzigen Freund von Bill oder Pat gefunden, auch keinen einzigen von Pats Verwandten ausfindig machen können. Sie setzten sich mit einigen von Bills Nichten in Verbindung, denjenigen, die die Weihnachtskarten erhalten hatten, aber sie kannten ihren Onkel kaum und hatten ihre Tante nie getroffen. Das ehemalige Wohnhaus in 2 Blenheim Close ist ebenso unergründlich. Das zweigeschossige Backsteinhaus liegt am Rande einer ruhigen Sackgasse. Kinder spielen auf der Straße neben dem Gartenzaun, hinter dem das Paar so lange begraben lag. John und Leslie Ward haben die Ligusterhecke, die an den Garten der Witcherleys grenzt, 29 Jahre lang geteilt. John selbst ist Polizeibeamter und kann nicht glauben, dass das größte Verbrechen, das Mansfield je erlebt hat, direkt vor seiner Nase geschah. Die Ward selbst sind eine kleine Berühmtheit in Forest Town. Ihr Garten ist auf Unterhaltung ausgelegt mit einer Eisenbahnstrecke, die um den Rasen herumführt und einer Piratenschiffertreppe auf der Terrasse für die Enkelkinder. Sie veranstalteten oft spontane Grillfeste. Die Nachbarn, sprich Witcherleys, wurden zwar eingeladen, kamen aber nie. Manchmal hörten sie Bill auf der Orgel spielen und ein anderer Nachbar, Brett, ging einmal, um sich über den Lärm zu beschweren, zu ihnen hin. »Wir sahen Bill und Pat eine Zeit lang nicht«, erinnerte sich John. »Dann sah ich eines Tages die Hintertür offen stehen. Da ich neugierig war, ging ich hin und ich dachte, ich hätte einen Einbrecher entdeckt. Doch der Kerl, von dem ich jetzt weiß, dass er Christopher Edwards heißt, kam mit einem Verlängerungskabel heraus und sagte, »Mein Onkel Bill ist weggezogen, sie leben jetzt in Mokem Bay. Ich bin nur gekommen, um ein bisschen Gartenarbeit zu machen. Danach habe ich ihn allein gelassen.« Dann, im Jahr 2005, vergaß eine Frau aus Blenheim Close die Handbremse anzuziehen und ihr Auto krachte durch den Gartenzaun der Witcherleys. Innerhalb von 2 oder 3 Tagen war der Schaden bereits behoben.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Genau wie Susans Eltern sich isoliert hatten und alleine sein wollten, wollten auch die Edwards für sich sein. Sie lernten sich über eine Partnervermittlung kennen und hatten weder Freunde noch Kinder. Christopher hatte zwar Kollegen, er arbeitete als Kreditkontrollbeamter in einer Werbeagentur in der City, aber er kam nicht mit ihnen in Kontakt, weil Susan das nicht wollte. Sie selbst war Bibliothekarin, Anfang 20, und hatte seit Jahrzehnten nicht mehr gearbeitet. Ihre Eltern waren die einzigen Menschen, die Zugang zu ihrer Welt hatten, und der Kontakt zwischen den beiden Paaren war unregelmäßig und angespannt. Susan sagte in polizeilichen Vernehmungen, dass ihr Vater Christopher nie gut geheißen habe und sie dachte, er sei eifersüchtig, als sie 1983 heirateten. Da sie niemand wirklich kannte, hat es niemanden wirklich gestört, was die beiden tun. Was macht man denn mit Einsiedlern? Mit dem neuen Paar, das vor kurzem eingezogen ist, habe ich mehr Gespräche geführt, als in den 30 Jahren, als die dort gewohnt haben, sagte ein ehemaliger Nachbar über die Autogrammsammler. Ich weiß nicht, ob ich sie wiedererkennen würde, wenn sie jetzt auf der Straße an mir vorbeilaufen würden. Wenn der Postbote kam, dann öffnete sie nie die Tür. Einer meiner alten Nachbarn machte sich große Sorgen um die Frau, weil wir sie nicht oft sahen, aber wir wussten, dass sie da drinne war. Wenn sie die Straße hinuntergingen, dann liefen sie nicht zusammen, sondern sie war hinter ihm. Griffin hatte jedoch den Eindruck, dass sie sich sehr nahe standen. Sie waren total ineinander verliebt. Es gab Zeiten im Gerichtssaal, in denen sie ihm ein Zeichen gab. Er beantwortete eine Frage und hinten vom Gerichtssaal aus machte sie... Er fuchtelte wild mit den Händen auf und ab und schüttelte den Kopf. Was auch immer Susans Fantasiewelt war, es war eine Welt, die sie mit Christopher teilte. John und Hilda Black, die zwei Häuser weiter wohnten, sahen die Edwards immer mit Taschen zur Bushaltestelle gehen, wahrscheinlich auf dem Weg nach Mansfield, um sich um das Haus zu kümmern. »Wenn man den Mann sieht, so, dann würde man nicht glauben, dass er ein Mörder ist«, sagte John. Sie waren überrascht zu hören, dass die Edwards mehr als eine 250.000 Pfund gestohlen hatten. Die Angestellten des familiengeführten Nisa-Ladens, in den Christopher früher einkaufte, waren ebenfalls schockiert. Nun ja, sie sahen ebenso aus, als ob sie Geld bräuchten. Sie waren altmodisch gekleidet und hatten kein Auto, nicht einmal ein Fahrrad, sagte einer der Mitarbeiter. Sie gaben Geld aus, das ihnen nicht gehörte, auf das Susan aber ein Anrecht hatte. Ihre Stiefgroßmutter hatte ihr in den 70er Jahren 10.000 Pfund vermacht, Geld, das einst Susans Großmutter mütterlicherseits gehört hatte und von dem Susans Mutter glaubte, dass es ihr rechtmäßig zustand. Susan hatte das Gefühl, um ihr Erbe betrogen worden zu sein durch den Verkauf des Hauses, und daraus entwickelte sich ein schleichender Groll, ein schwerender Groll. Die Finanzermittlerin Claire Dennis ist von der Polizei Nottinghamshire gewohnt, sich mit Geldwäsche und organisierter Kriminalität zu befassen. Aber sie behauptete, in den 11 Jahren, die ich als Finanzermittlerin tätig bin, habe ich noch nie etwas dieser Art erlebt, bei dem Geld das vorherrschende Motiv für einen Mord war. Zwischen den einzelnen Käufen von Erinnerungsstücken lagen 3 oder 4 Monate. Es war nicht ein einziger großer Kaufrausch dabei. Die Bücher, die das Paar kaufte, waren ebenfalls teuer. Große, illustrierte Hochglanzbücher über den Krieg, historische Militärkostüme mit Charles de Gaulle. Sie kauften die Box mit seinen Memoiren. Das war nicht die Art von Lektüren, die man in einem Paar in den 50er Jahren, das dort in London lebt, erwarten würde. Eines hatten die Edwards nicht bedacht. Sie konnten nicht aus dem Ausland auf das Konto der Wycherleys zugreifen. Christopher fand in Frankreich keine Arbeit und das Geld ging ihnen aus. Statt die mitgebrachten Erinnerungsstücke zu verkaufen, rief Christopher in seiner Verzweiflung seine ältere Stiefmutter Elizabeth Edwards an und gestand, Susans Eltern getötet und begraben zu haben. Er bat um Geld, um ihn und Susan vor dem Gefängnis zu retten. Wären die Erinnerungsstücke nicht so wichtig gewesen, dann wüsste heute niemand, dass die Wycherleys unter dem Rasen lagen. Es hätte das perfekte Verbrechen sein können, aber Elizabeth Edwards rief die Polizei. Es brauchte ein großes Team, um den Garten auszuheben und die Überreste der Witcherlies zu untersuchen. Es kamen Bodenradar, Leichenspürhunde, ein Archäologe, ein Anthropologe, ein Entomologe und ein forensischer Radiologe. Die Mordwaffe wurde als ein Dienstrevolver aus dem Zweiten Weltkrieg identifiziert. Die Waffe war ebenfalls ein Sammlerstück. Die gerichtsmedizinische Analyse konnte die Darstellung der Edwards über einem eskalierenden Familienstreit ernsthaft in Zweifel ziehen. Die Witcherlies waren beide mit zwei gezielten Schüssen in das Innere ihres Körpers getötet worden. Es war schwer vorstellbar, dass Susan und Pat den Abzug betätigt hatten, vor allem als Christopher in seinen polizeilichen Vernehmungen verriet, dass er früher Mitglied in einem Schützenverein war. Letztlich machte ihnen ihre eigene Geschichte einen Strich durch die Rechnung. Sie war so detailliert, dass sie sich selbst belasteten. Die Gerichtsmediziner waren nicht in der Lage, den Zeitpunkt der Morde genau zu bestimmen, aber das Detail des Eurovision Song Contest erlaubte es der Polizei, den Zeitpunkt auf den Beginn des Mai-Feiertagswochenendes einzugrenzen, und sie wussten, dass Susan das Bankkonto ihrer Eltern am ersten Werktag danach geleert hatte. Bill und Pat wurden wegen nichts anderes als wegen Geld umgebracht. Zur Beerdigung der Witcherlies am 11. Juni kamen 14 Personen. Keiner von ihnen konnte sagen, dass er das trauernde Paar kannte. Nur drei waren Pat überhaupt begegnet. John und Leslie Ward und ein weiterer Nachbar. Bills Nichten waren gekommen, ebenso wie mehrere Beamte der Opferhilfe. Sue Bramley und ihre Tochter, die jetzt in Blenheim Close 2 wohnen, und ein Reporter der Lokalzeitung.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Es war ein humanistischer Gottesdienst, gefolgt von einer Einäscherung. Da die Edwards ihre Strafe in getrennten Gefängnissen antreten, sollen ihre Erinnerungsstücke in Übereinstimmung mit dem Proceeds of Crime Act verkauft werden. Sie sind als Susans Eigentum aufgeführt, während Christophers Vermögen mit 17 Pfund bewertet wird. Für die Beute, die in ihrem Koffer in St. Pancras gefunden wurde, gaben sie 15.000 Pfund aus. Die Polizei hat sie nun schätzen lassen und einen Wert von höchstens 3.000 Pfund bestimmt.